Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Wer ist dein König heute Morgen? Weißt du das? Wer ist dein König?
Jesus!
Jesus! Super, Daniel! Unser König ist Jesus. Und wir möchten uns heute Morgen ja mit 1. Samuel 8 beschäftigen. Wir wollen gleich sein, um jeden Preis, so die Überschrift dieser Predigt. Und Samuel, er war, jetzt ausgenommen von seinen Söhnen, der letzte gerechte Richter Israels. Und wir möchten, um zu verstehen, wie Samuel auch zu seinem Amt gekommen ist und was auch in den Zeiten, den Jahrhunderten vorher geschehen ist, möchten wir einen kleinen Rückblick haben. Wir schauen, wann Samuel gewirkt hat in der Geschichte Israels. Und wir sehen, die Familie Jakobs, das waren damals 70 Leute, und die sind, und jeder kennt diese Geschichte, die sind nach Ägypten geflohen wegen der Hungersnot. Und dort waren sie circa 400 Jahre. Und in diesen 400 Jahren sind sie natürlich nicht nur 70 Leute geblieben, sondern sie sind zu einem riesigen Volk herangewachsen. Aber in diesen 400 Jahren ist auch einiges passiert, denn sie wurden versklavt, unterdrückt, und Israel schrie um Hilfe zu ihrem Gott. Und wir wissen, wir kennen diese Geschichte, durch Mose wurden sie dann aus Ägypten geführt und wurden in das Land geführt, das er ihnen versprochen hatte. Und zwar Jahrhunderte zuvor hat er das dem Abraham versprochen, dass seine Nachkommen ja dieses Land ererben werden. Und Jakob hatte 12 Söhne, und aus diesen 12 Söhnen wurden 12 Stämme. Das waren diese Gruppen, diese Volksgruppen, die dann auch aufgeteilt wurden in Stämmen. Und wir wissen, sie haben dieses Land besiedelt und sie verteilten dieses Land unter den Stämmen, und sie hatten zu dieser Zeit keinen König, der über diese Stämme regierte. Und die Idee war eigentlich, und das war eine Idee Gottes, dass sie eigentlich in der Abhängigkeit zu Gott existieren sollen, dass sie in einer Abhängigkeit zu ihrem Schöpfer, zu dem, der sie aus der Sklaverei geführt hat, dass sie in dieser Abhängigkeit zu Gott leben sollten. Und sie sollten sich an all das halten, was Gott ihnen in den Geboten gegeben hat und die sie dort erhalten hatten. Und Gott hatte ihnen versprochen, wenn ihr das tut, dann wird es euch gut gehen. Die Israeliten sollten also von ihrem Gott allein abhängig bleiben. Und Gott war ihr König. Und jetzt, wenn wir natürlich die Geschichte Israels betrachten, sehen wir, dass sie nicht einmal die einfachsten Gebote gehalten haben. Sie waren nicht fähig, diese Gebote zu halten, nämlich, dass sie keinen anderen Götter neben sich haben sollten, sondern nur ihren Gott, ja, der sie aus der Knechtschaft befreite. Und man könnte meinen, was ist daran schwierig? Was ist daran schwierig, dieses Gebot zu halten? Eigentlich einfach, und doch hat es nicht funktioniert. Und wir wissen anhand von der Geschichte, dass es nicht lange gedauert hat, bis sie dann andere Götter angebetet haben und andere Göttern geopfert haben. Ja. Richter 2, Vers 13 heißt es, sie verließen den Herrn und dienten dem Gott Baal und den Astarten. Also die Bibel sagt ganz deutlich, Abwendung von Gott, Hinwendung zu falschen Götzen, zu falschen Göttern. Und das muss man sich Das muss man sich einmal so richtig vor Augen stellen. Ein Volk, das die Wunder Gottes erlebt hat, dass sie buchstäblich mit Augen gesehen haben, die erlebt haben, wie ihr Gott sie endlich aus dieser 400 Jahre langen Knechtschaft befreit hat und sie durften aus Ägypten ausziehen. Und jetzt, wie krass ist das, dass sie einen anderen Gott anbeten? Wie krass ist das, dass sie nicht an ihrem Gott festhalten, der alles für sie war? Und Gott wollte alles für sie sein. Das wäre, als wenn wir uns heute Morgen versammeln würden und sagen, Jesus, nö, da gibt es andere Götter, Götzen, die sich Menschen gemacht haben, komm, lass uns die anbeten. Und Jesus ist hier und sieht das. Und könnt ihr euch vorstellen, wie Gott das gesehen hat, wie Gott das geschmerzt hatte? Und könnt ihr auch verstehen, warum Gott reagieren musste, warum Gott das nicht einfach stehen lassen konnte, sondern er hat reagiert. So entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen. Das lesen wir in Richter 2. Und sobald natürlich die Israeliten von ihren Feinden, von ihren Unterdrückern bedrückt wurden und ihr Zustand eigentlich unmöglich wurde oder unerträglich wurde, da dachten sie wieder an ihren Gott und schrien um Hilfe. Und wir sehen auch, dass Gott sich erbarmt über sie, weil sie war das Volk Gottes. Er setzte Richter ein, die er befähigte, dieses Volk von ihren Feinden zu befreien. Und wir kennen die, Gideon zum Beispiel war einer der einflussreichsten und bedeutendsten Richter in jener Zeit. Und wir sehen auch immer wieder ein Hin und Her, ein Auf und Ab, und das dauerte 430 Jahre. Stellt euch mal das vor. 430 Jahre hoch, sie sind bei Gott, und dann haben sie Gott wieder fallen lassen und sie gingen wieder durchs Tal und dann erinnerten sie sich wieder an Gott und hoch und wieder. Und das ging 430 Jahre so. Und gegen Ende dieser Zeit, da war Samuel Richter in Israel. Versteht ihr, in was für einer Zeit er Richter war? Bei einem Volk, das ständig so wechselhaft war. Einmal himmelhoch jauchzend und einmal, wie sagt man, zu Tode betrübt. Die Richter waren also von Gott eingesetzte Führer oder Volksführer, ja, die das Volk auf der einen Seite aus der schwierigen Situation herausführen sollte. Und andererseits, ja, sie regelten alles, was wichtig war. Wenn es Streitigkeiten gab, wenn es Rechtsstreitigkeiten gab, waren sie die Richter. Das, was heute unsere Gerichte tun, das hatten diese Menschen oder diese Richter damals getan. Dieses Amt wurde nicht wie bei Königen erblich weitergegeben, sondern der Sohn. Hier sehen wir bei Samuel, er hat seine Söhne dazu bestimmt, aber eigentlich war das nicht automatisch, dass die Söhne eines Richters auch dann Richter wurden. Hier bei Samuel war das so und wir sehen, was daraus entstanden ist. Sie waren keine Könige und Richter konnten geistliche Führer sein und auch weltliche Führer. Die hatten beides Amt, hatten sie inne. Ja. Und das war bei Samuel so. Er war der das Volk führte, geistlich und auch weltlich. Oder auf, ja, wenn es Kriege gab zwischen anderen Völkern. Und Samuel war der, zu dem jeder kam, wenn er irgendeine Frage hatte. Ja, wer Gott befragen wollte, der wandte sich an Samuel. Man hat ihn auch genannt einen Seher, also einen Propheten. Und das wird auch im Buch Samuel so erklärt. Zu jener Zeit nannte man die Propheten Seher. Und wenn die Leute eine Antwort von Gott haben wollten, dann kamen sie zu diesen Propheten, zu diesen Sehern. Und das heißt auch in 1. Samuel 9, Vers 9, kommt, wir gehen zum Seher. Und kommen, wenn das war jetzt so ein kleiner Überblick. Und wir möchten heute in die Geschichte hineinschauen, die hier beschrieben ist, in diesen Kapiteln oder diesen Versen, die wir gelesen haben. Das Volk kam und sagte, wir wollen eine Veränderung. Wir wollen eine fundamentale Reform. Und Israel befand sich zu dieser Zeit, wie schon öfters, in einer Krise. Und die Krise wurde mit verursacht durch die beiden Söhne Samuels. Wir lesen, dass sie korrupt waren, dass sie nicht dem Beispiel ihres Vaters gefolgt sind, dass sie nicht anscheinend nichts gelernt haben aus dem Leben ihres Vaters. Und er hat sie eingesetzt, dass sie ihn unterstützen in seinem Richteramt. Doch die beiden nahmen sich ihren Vater nicht zum Vorbild. Sie haben sich bestechen lassen. Wer ihnen mehr bezahlte, zu dessen Gunsten hatten sie das Urteil gefällt. Also korrupt. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, es ist nichts anderes. Man denkt, ja, der Mensch lernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Aber bis heute anscheinend nicht. Denn heute finden wir genau dieses gleiche System auch in unserer Politik. Aber nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Sie fällten das Urteil zugunsten, wer sie ihnen mehr bezahlte. Und natürlich, diese Führer dieser Stämme, also diese Ältesten, die machten sich selbstverständlich und auch klar verständlicherweise machten sie sich Gedanken, wie soll das mit uns weitergehen, wenn Samuel nicht mehr ist. Und Samuel war zu dieser Zeit schon sehr alt geworden. Was machen wir, wenn Samuel stirbt? Samuel war es nicht gelungen, seine Söhne zu disziplinieren. Und sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass sie wenn Samuel tot war, viel schlimmer werden würde. Warum hätte Gott nicht einfach bessere Richter einsetzen können? Und das Problem wäre vielleicht gelöst gewesen. Aber sie wollten die Meinung Gottes nicht hören. Versteht ihr? Sie wollten nicht hören, was Gott ihnen zu sagen hatte. Denn sie wussten, was sie wollten. Ja. Was sie jetzt wollten. Und das hatte nichts mit dem zu tun, was Gottes Wille war. Das hatte nichts mit dem zu tun, was Gottes Absicht war mit seinem Volk. Sie wollten endlich einen König haben, so wie alle Völker um sie herum auch. Wie alle Heidenvölker haben wir gelesen. Aber sollten sich das Volk Israel als Volk Gottes nicht absondern von den anderen Völkern? Das heißt nicht überheblich werden, aber abgesondert leben, heilig leben für ihren Gott. Nein, sie wollten so sein wie alle Völker um sie herum auch. Sie wollten eine Monarchie, sie wollten einen zentralen Herrscher haben. Und Samuel, aber nicht nur Samuel, sondern auch Gott, war mit diesem Plan nicht einverstanden. Und Samuel konnte dieses Vorhaben nicht gut finden. Und er sah praktisch eine Auflehnung Gott gegenüber. Und es war eigentlich nichts anderes. Denn das hatten sie ihr ganzes Leben schon gemacht. Auflehnung gegen Gott. Nichts gelernt. Nichts gelernt. Und Gott war immer noch da. Gott war immer noch da. Gott hatte immer noch ein Auge auf dieses Volk. Du und ich hätten vielleicht schon längst gesagt, komm, lass dieses Volk doch ziehen. Sollen sie machen, was sie wollen. Nein, Gott war immer noch da. Gott ist immer noch da, auch heute. Auch wenn wir auf Abwägen gehen, auch wenn wir meinen, ich weiß es besser als Gott und ich verfolge jetzt meinen Plan, ich verfolge mein Ziel, Gott ist da. Er sieht uns, er ist nicht immer einverstanden mit allem, was wir tun, aber Gott ist da. Und das ist Gnade. Das sehe ich nicht als eine Gnade an Gott, dass er da bleibt. Auflehnung gegen Gott. Und Samuel, er war jemand, der mit Gott sprach. Samuel war jemand, der mit Gott Kontakt hatte, der in Verbindung war mit Gott und dem Gott auch begegnet ist und mit dem Gott auch redete. Und er sagte ihnen, weißt du was, erfülle ihnen ihren Wunsch. Nicht dich lehnen sie ab, sondern sie lehnen mich ab. Ich soll nicht länger ihr König sein. Ihr müsst euch mal vorstellen, sie geben dem König aller Könige einen Fußtritt und wollen einen weltlichen König haben. Unverständlich. Aber das Verlangen nach, dass ihr Plan sich erfüllt, dass ihr Wille durchgesetzt wird, nämlich wir wollen einen König um jeden Preis. Der war stärker, als zu fragen, Gott, wie siehst du das? Gott, was ist dein Plan? Gott, was ist dein Weg? Nichts. Ich will meinen Plan, ich will meinen Willen durchdrücken. Und das war das Problem. Sie wollten nicht mehr, dass Gott ihr König ist. Aber wir wissen, eigentlich hatten sie schon so lange vorher von Gott abgewandt. Und Gott sagt, seit ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, sind sie immer und immer wieder untreu geworden und haben sich anderen Göttern zugewandt. Das ist bis heute so geblieben. Und jetzt ergeht es dir ebenso. Mit anderen Worten, Samuel, du erfährst jetzt am eigenen Leib, wie das ist, wenn sich ein Volk gegen dich stellt. Genauso ist es jetzt. Sie wollen dich als Richter absetzen und sie wollen mich als König absetzen und sich einen eigenen König, wünschen. Einen menschlichen König. Und Gott meinte, er war überrascht darüber, dass das Volk so entschieden hat. Gott war nicht überrascht. Denn wir lesen im 5. Mose 17, lesen wir, als Gott sagte, wenn ihr in dem Land wohnt, das der Herr, euer Gott, euch geben will und es so weit kommt, dass ihr einen König haben wollt, wie alle anderen Völker ringsumherum, dann könnt ihr einen König über euch einsetzen, aber nur einen, den der Herr, euer Gott, selbst auswählt. Er muss aus eurem Volk stammen. Also Gott war nicht überrascht, dass das so kommt, denn es hatte er schon vorher gesagt, dass das Volk so entscheiden wird. Aber er hat gesagt, wenn, dann jemand, den ich euch gebe. Und den ihr euch nicht selbst raussucht, sondern ich werde dann einen König über euch bestimmen. Und nun war es soweit. Jetzt wollten sie einen König haben. Und Gott, man fragt sich, Gott, du hättest doch einen Riegel davor schieben können. Du hättest doch können sagen, nein, so nicht. Gott, was macht er? Gott stimmt diesem Vorhaben zu. Obwohl er sieht, sie lehnen sich gegen mich auf. Und wir können vielleicht von Gott sogar etwas erzwingen. Und er lässt uns die Freiheit, das zu tun, was wir meinen, tun zu müssen. Doch wir haben dann auch mit den Konsequenzen zu rechnen oder dass wir die Konsequenzen selber tragen. Denn er sagte, diesen Stammesältesten hat gesagt, würdet ihr den König, den ihr jetzt verlangt, gerne wieder loswerden? Dann werdet ihr zum Herrn schreien, aber er wird euch nicht helfen. Praktisch nach, wenn man das heute so ausdrücken würde, die Suppe, die du dir eingebrockt hast, die musst du dann auch selber auslöffeln. Also es ist, denke ich, wir müssen vorsichtig sein, was wir uns wünschen von unserem Gott und ob wir von Gott eine Zustimmung erzwingen wollen. Und wir brauchen gar nicht so weit nach hinten schauen und sagen, ja, das Volk Israel, nicht geglaubt, immer wieder gezweifelt, ohne Vertrauen. Schauen wir heute in unsere Zeit, ist genau das Gleiche. Oft wollen wir Gott unsere Wünsche, unseren Willen, unsere Pläne aufzwingen und sagen, ja, das ist doch was Gutes, Herr, da musst du ja zustimmen. Das ist doch was Positives. Und wir fragen gar nicht mehr, Gott, was ist dein Plan? Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Gott, was ist dein Weg, den ich gehen soll? Sondern wir sagen, ich habe einen Weg, den ich mir erdacht habe. Ich habe mir einen Plan gemacht. Und diesen Plan, den möchte ich um jeden Preis durchdringen, durchdrücken. Kennt ihr das? Das ist der Mensch, auch heute noch, bis in unsere Zeit. Und wir wissen eigentlich, das, was ich will, ist nicht immer das, was Gott will. Und im Rückblick, und oft ist es so, dass wir dann im Rückblick immer wieder denken, oh, es wäre besser gewesen, wir hätten auf Gottes Stimme gehört. Es wäre besser gewesen, wir wären Gottes Weg gegangen und nicht unseren eigenen Weg. Gott forderte Samuel auf, diesen Ältesten zu erklären, welche Folgen eine Monarchie, möchte ich mal sagen, haben wird. Und das haben wir gelesen. Ein König wird eure Söhne, was, in seinen Dienst holen, damit sie für seine Pferde und seine Wagen sorgen und vor ihm herlaufen, wenn er ausfährt. Einen Teil wird er zu Hauptleutnanten und Obersten machen. Andere müssen seine Felder bestellen und abernten. Wieder andere Waffen und Streitwagen herstellen. Auch eure Töchter wird er an seinen Hof holen, damit sie für ihn kochen und backen und ihm Salben bereiten. Die besten Felder, die besten Weinberge und Ölbaumpflanzungen wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von dem Ertrag eurer Felder und Weinberge wird er den zehnten Teil eintreiben und damit seine Hofleute und Diener bezahlen. Auch von euren Schafen und Ziegen wird er den zehnten Teil für sich nehmen. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und auch eure Esel wird er für sich arbeiten lassen. Ihr alle werdet Sklaven sein. Das hat er ihnen gesagt. Und wenn man dir das sagen würde, was wäre deine Reaktion? Oh nee, das lassen wir lieber. Das haben wir uns nicht so gut überlegt. Ich glaube, wir lassen es so, wie es ist. So ist es gut. Also ein König würde unglaublich große Opfer für seine Untertanen einfordern. Die Steuern wird er erheben und die würden in die Höhe schießen. Ja, und sie werden ja im schlimmsten Fall nicht mehr frei sein, sondern würden die Sklaven des Königs sein. Also wer will das? Eigentlich verrückt, oder? Wenn man dich vorwandt und dir sagt, das wird passieren. Und trotzdem, um jeden Preis, wir wollen einen König. Um jeden Preis, ich will meinen Willen durchsetzen. Um jeden Preis, ich will, dass mein Plan ausgeführt wird. Obwohl man ganz genau weiß, da kann eigentlich nichts Gutes daraus entstehen, wenn wir ohne Gott handeln, wenn wir ohne ihn zu fragen, einfach Dinge umsetzen oder durchsetzen. Sklaven des Königs. Und wenn ihr euch dann beklagt bei Gott und ihn um Hilfe bittet, wird Gott ihnen nicht helfen. Sie müssen die Verantwortung für ihr Verhalten selbst tragen. Also ich würde zu diesem Preis keinen König wollen. Und doch sehen wir, genau das wollten sie. Genau das, obwohl sie wussten, was passieren würde. Samuel hat es ihnen gesagt. Und sie haben nicht gehorcht. Und oft ist der Preis sehr hoch, den wir bezahlen müssen, wenn wir Gott auf die Seite schieben, sagen, okay, war gut bis jetzt, aber jetzt ist die Zeit, jetzt will ich meinen eigenen Weg gehen. Jetzt will ich, dass ich endlich leben kann, wie ich will. Jetzt will ich, dass meine Pläne endlich mal ausgeführt werden. Jetzt will ich endlich mal meine eigenen Wege gehen. Gott, geh mal auf die Seite. Und was passiert? Wir rennen ins Chaos. Ohne Gott rennt der Mensch ins Chaos. Ohne Gott geht er auf Abwägen und muss letztendlich erkennen, hätte ich nur auf Gott gehört, hätte ich nur auf die Stimme Gottes geachtet, wäre ich nur seinen Weg gegangen, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Der Preis war sehr hoch. Aber diese Menschen, diese Männer waren von dieser Idee. Und wenn sich mal eine Idee festgefressen hat, sie waren so besessen davon, dass sie trotzig wurden. Nein, wir wollen einen König. Es soll bei uns genauso sein wie bei den anderen Völkern. Ein König soll uns Recht sprechen und uns im Krieg anführen. Nein, ich will nicht. Nein, ich habe jetzt keine Lust dazu. Nein, jetzt bin ich dran. Heute ist es nicht anders. Genau das ist das Problem dieser Menschheit. Und das ist auch oft das Problem und in der Christenheit. Nein, ich will nicht. Nein, jetzt bin ich dran. Also dieser Egoismus. Ich bin jetzt wichtig. Es geht jetzt um mich und nicht um Gott. Gott, was kümmert mich, was du denkst? Was kümmert mich, welche Wege du gehen willst? Ich bin jetzt wichtig und ich will, dass ich zur Geltung komme. Sie verstanden nicht, was Samuel ihnen gesagt hatte. Sie wollten so sein wie die anderen Völker, wie die anderen Heidenvölker. Aber als Gotteskinder haben wir einen ganz bestimmten Status vor Gott. Wir sind abgesondert. Wir sollen ihm heilig leben. Nicht wie alle anderen Völker um uns herum, nicht wie alle anderen Menschen. Wir leben in dieser Welt, ja, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sollen einen Unterschied machen. Und das hat Gott gesagt, ihr seid ein abgesondertes, mir heiliges Volk. Seid nicht wie die anderen. Gleicht euch nicht den anderen an, sondern lebt für mich. Verblendung. Der Feind, der Teufel hat sie verblendet. Sie ließen sich blenden von allen anderen, von allem anderen um sie herum. Die Sehnsucht, so zu sein wie andere, das war stark. Und kennst du das? Die Sehnsucht, so sein wie der andere, Das kann sehr stark in einem werden. Und ich habe schon mal gesagt, ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich immer auf andere geschaut, oh, guck mal, schau mal, wie der toll Klavieren spielt. Oh, komm, lass es bleiben. Das Geklimpere von dir, das funktioniert. Nee. Oh, schau mal, oh, kann der gut sprechen? Oh, du haltst am besten deinen Mund und sagst gar nichts mehr. Der andere ist viel besser. So sollte ich sein. So sollte ich spielen können. So sollte ich das und das und das. Immer auf die anderen schauen. Und nicht sehen, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Und dass du mit dem, was du hast, ihm dienen sollst. So wie du bist, dienst du Gott. Und er akzeptiert dich. Und er macht aus dir ein Werkzeug, das er gebrauchen kann. Das ist heute noch genauso. Und das war das Problem. Die Sehnsucht war stärker, anders zu sein. Die Sehnsucht war stärker, so zu sein wie die anderen oder einen König zu haben, wie alle anderen auch. Und das steckt tief im Menschen drin. Dieser Wunsch, anerkannt zu werden. Dieser Wunsch, ja, so zu sein wie der andere. Und glaubt mir, dass oft zahlen Menschen einen hohen Preis dafür, so zu sein wie anderen. Und das fängt schon in jungen Jahren an. Wenn ich nicht mitmache, dann bin ich außen vor. Wenn ich nicht, bei uns war hinter der Schule, gab es so ein Stromhäuschen und da konnte man sich gut verstecken. Komm, wir gehen, in der Pause gehen wir hinter den Stromkasten und passen eine. Gehst du mit? Was ist, wenn ich jetzt Nein sage? Dann bin ich der Außenseiter. Ja, ich gehe mit. Versteht ihr? Dieser Druck, dieser so zu sein, ich mache mit, weil es die anderen so wollen. Drogen, alles. Werte, bei Erwachsenen ist es so, dass sich Werte ja verändern. Und dafür zahlt der Mensch einen hohen Preis, gleich zu sein wie andere. Um jeden Preis. Und das hat verheerende Folgen, wenn es um das ewige Leben geht. Wenn ich nicht Christ werden will, weil ich denke, was wird der andere denken, wenn ich jetzt Christ bin, wenn ich jetzt Jesus nachfolge? Nee, dann lasse ich es lieber bleiben. Ich will lieber zu dieser Gruppe gehören, die machen kann, was sie will, die ein ausschweifendes Leben führt und nicht abgesondert sein für Jesus. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Matthäus 10, Vers 39. Man kann auch sagen, wer sein Ansehen unbedingt behalten will und so sein will wie alle anderen, der wird sein Leben verlieren. Wer hingegen aber auf das Ansehen der anderen, was die anderen denken, keinen Wert legt und ihm die Beziehung zu Jesus Christus wichtiger ist, der wird das Leben finden. Wer um jeden Preis so sein will wie die anderen und deshalb nicht Christ wird, der muss dafür letztendlich den höchstmöglichen Preis bezahlen. Er wird sein Leben verlieren. Paulus wusste das, dass man sich für diesen christlichen Glauben schämen könnte. Doch das passiert nur dann, wenn man nicht begreift, ja, wie groß der Reichtum ist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Paulus sagt zu dieser Botschaft, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, was Rettung bringt. Auch uns heute Morgen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der daran glaubt, Rettung bringt. Für was? sollten wir uns schämen? Warum sollten wir gleich sein, uns gleich machen mit anderen? Das ist die Botschaft. Und da möchte uns Jesus herausholen. Wieso soll ich über meinen Glauben schweigen und so tun, als ob ich nicht dazugehöre? Möchtest du sein so wie andere oder möchtest du sagen, nein, ich bin abgesondert für Jesus Christus? Auch das kostet einen Preis, die Nachfolge. Und Paulus bekannte sich in einer Welt, wo es viele Götter und Götzen und Gottheiten gab, bekannte er sich zu dem einzig wahren Gott, Jesus Christus. Und das hat ihn unterschieden auch von anderen. Er war abgesondert für Jesus. Wir unterscheiden uns nicht, weil wir besser sind, sondern weil Jesus uns begegnet ist und weil er uns seine Treue geschenkt hat und weil wir ihm treu sein wollen und keine anderen Glaubensüberzeugungen für uns annehmen wollen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, also nicht gleich sein um jeden Preis, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Römer 12, Vers 2. Legt keinen zu großen Wert darauf, zu wollen, was die anderen wollen oder was die anderen haben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Nicht gleich sein dieser Welt heißt nicht, ich bin besser wie alle anderen. Ich bin dann überheblich und sage, schau mal, wer ich bin. Nein, aber wir haben einen anderen Status bei Gott. Abgesondert, immer wieder, heilig, erlöst, befreit, Jesus Christus zu dienen und niemandem anderen. Und wir wollen uns auch nicht anpassen um jeden Preis, ganz bestimmt nicht, wenn es um Jesus Christus geht. Und um zum Schluss zu kommen, was Samuel den Israeliten über den Preis gesagt hatte, den sie dafür bezahlen müssen, wenn sie so sein wollen wie die anderen, das ist auch tatsächlich eingetroffen. Als König Salomo starb, und es war ein mächtiger König, und sein Reichtum war weit, oder sein Einfluss war weit über die Grenzen bekannt und hat weit über seine Grenzen hinausgereicht. Da sind die Menschen gekommen zu seinem Sohn, der ihm auf dem Thron gefolgt ist. Und wisst ihr, was sie ihm gesagt haben? Dein Vater hat uns hohe Abgaben und schwere Frondienste auferlegt. Erleichtere uns die Last, dann werden wir dich als König anerkennen. Also genau das ist passiert, was Samuel ihnen vorher gesagt hat. Das ist ihnen passiert, genau das. Der Preis ist hoch, wenn wir uns von unserem Schöpfer abwenden und einem anderen Schöpfer oder an anderen Dingen zuwenden. Aber wir haben keinen Grund dazu. Wir müssen heute Morgen keinen anderen König suchen, denn wir haben einen König. Den König aller Könige. Jesus Christus ist König über alle, auch über alle irdischen Könige. Gestern, den ganzen Tag. Ab und auf in jedem Programm King Charles. Manche sind der Monarchie treu, aber es gab auch welche, die sehen eben genau das, was auch ein König abverlangt. Ja, und so, wir brauchen keinen irdischen König, wir haben den König aller Könige. Gott ist unser König und mit diesem König, von dem wir heute Morgen gehört haben, mit diesem König werden wir auch das Ziel erreichen. Kein König dieser Welt kann uns das geben, kann uns so viel Frieden und Sicherheit geben wie ein irdischer König. Mit keinem König, der Israel hatte, hatten sie so viel Frieden wie mit Gott als König. Denn auch selbst die irdischen Könige waren machtlos oft. Wenn es gute Könige waren, sehen wir, dass es dem Land gut ging. Wenn es schlechte Könige waren, ging es dem Land schlecht. Wenn es Könige waren, die Gott treu dienten, dann war das Volk auch in einer, ja, auf einer oberen Ebene, auf grünen Auen, möchte ich mal sagen. Wenn sie aber einen König hatten, der Gott abtrünnig war, dann ging es dem Volk auch schlecht. Dann wurden sie in die Sklaverei verführt. Andere Völker kamen über sie und haben sie sogar in die Diaspora oder in die Zerstreuung geführt. Gott ist unser König und mit diesem König wirst du dein Ziel erreichen. Und in der Offenbarung heißt es über Jesus, der als Lamm Gottes bezeichnet wird, das Lamm wird sie besiegen, denn er ist Herr über alle Herren und König über alle Könige. Mit ihm werden wir siegen und alle, die bei ihm sind, die von Gott Berufenen und Auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes. Möchtest du ein treuer Mitstreiter des Lammes Gottes sein? Möchtest du ein Diener dem König aller Könige sein? Dann heißt es, und mit ihm werden sie siegen, alle, die mit ihm sind. Was für eine Verheißung haben wir heute Morgen. Und lass uns nicht so wie das Volk Israel sein. Wir wollen jetzt. Egal, ob du damit einverstanden bist, Gott, oder nicht. Ich setze jetzt meinen Willen durch, sondern lass uns sagen, Herr, was ist dein Wille? Herr, was ist dein Plan jetzt für mein Leben? Gott, ich frage dich. Hätten sie ja tun können, hätten sie ja sagen können, lass uns zu Samuel gehen und lass uns nach Gottes Willen fragen, was denkt Gott über unseren Wunsch? Aber das war gar nicht die Frage, sondern sagen, diesen Wunsch haben wir und den wollen wir umgesetzt haben, um allen Preis. Bleiben wir bei Jesus Christus, dann wird er dafür sorgen, dass wir in der Herrlichkeit bei ihm sein werden. Wir wollen nicht sein wie die anderen, wir wollen bei Jesus sein und bei Jesus bleiben. Amen.